Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Mein Name ist Stefan.
Und ich bin Rebecca.
Heute stellen wir wieder eine praktische Frage, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten wollen. Und die Frage lehnt sich diesmal an den Song von The Clash, der heißt Should I Stay or Should I Go? Ist ein sehr guter Song, wie ich finde, und eine Frage, die man sich sehr gut stellen kann.
Und warum wir sie uns heute stellen, das erfahrt ihr gleich. Aber keine Sorge, wir beschäftigen uns heute nicht mit Beziehungsproblemen, um die es ja offenbar im Song geht.
Im August 2005, also vor ziemlich genau 14 Jahren, gab es in New Orleans einen verheerenden Hurrikan. Das war der Hurrikan Katrina. Und das war ein Hurrikan der Stufe 5, bei dem damals circa 2000 Menschen umgekommen sind und ja, ein Schaden von 108 Milliarden US-Dollar entstanden ist, weil eben 80% der Stadt unter Wasser standen, und zwar um 8 Meter unter Wasser. Der Hurrikan Katrina war nicht der erste Hurrikan, der dieses Gebiet heimgesucht hat, und wir haben uns gefragt, wie die Menschen eigentlich mit diesen immer wiederkehrenden Katastrophen umgehen.
Und wir haben uns gefragt, wie das eigentlich in der Forschung aussieht, also wie geht man eigentlich mit Daten um, die man von früheren Katastrophen hat? Kann das vielleicht auch den Menschen, die da eben entscheiden, weiterhin zu leben oder sogar noch hinzuziehen, noch was bringen? Wie sieht das eben genau in der Klima-, Umwelt- und Katastrophenforschung aus? Und wir haben da zufällig eine Expertin an der Uni Bielefeld und auch in unserem Sonderforschungsbereich, und zwar ist das Eleonora Roland, die ist Historikerin und befasst sich eben vor allem mit diesen Themen und hat dazu unter anderem ein Buch geschrieben.
Genau, und darum geht unsere heutige Folge. Und wenn sich manche von euch jetzt fragen, Sonderforschungsbereich, was ist das? Dann, ja, laden wir euch ein, nochmal Folge 0 zu hören, unsere Pilotfolge. Da erklären wir das nämlich relativ ausführlich. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Instagram und Twitter folgen. Dort findet ihr uns unter praktisch-theoretisch.
Und an dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis auf unsere Shownotes, das heißt diese Links, die man immer noch in den Folgen einbringen kann. Da findet ihr sowohl die Webseite von unserem Sonderforschungsbereich, als auch immer Hinweise auf die Lektüreempfehlungen, die unsere Gäste haben oder auch zwischendurch mal einer von uns. Ihr könnt uns immer E-Mails schreiben unter praktisch-theoretisch@uni-bielefeld.de.
Und jetzt bleibt noch das zu sagen, was ich immer sage, nämlich in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Heute begrüßen wir Professorin Dr. Eleonora Roland, die ist in Bielefeld Juniorprofessorin für Verflechtungsgeschichte der Amerikas vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Hallo.
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 Guten Morgen.
Eleonora, du hast ein spannendes Buch mit dem Titel Changes in the Air geschrieben, in dem es um die Geschichte der Hurricanes in New Orleans von 1718 bis heute geht. Am Hurricane Katrina im Jahr 2005 können wir uns noch alle erinnern, und das war ja nicht der erste Hurricane, der in New Orleans, ich sag mal, heimsuchte. Daher kann man die Frage stellen, oder das tust du ja eben auch, wie sich die Bevölkerung auf diese immer wiederkehrenden Stürme anpasste. Und das tust du ja eben in dem Buch. Wie bist du denn dabei vorgegangen?
Ja, das ist immer so eine Sache mit diesen Entstehungsgeschichten von Büchern. Der Ursprung war eigentlich ein Projektzusammenhang am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, in dem ich das Stipendium hatte. Die Forschergruppe, in der ich da drin war, hieß Katastrophenerinnerung. Das war ein interdisziplinärer Kontext. Wir waren ein Geograf, eine Ethnologin, eine Soziologin und ich. Und die Grundidee war, eben Katastrophenerinnerungen zu erforschen, und zwar an verschiedenen Orten auf dem Globus mit ein und derselben Interview-Guideline. Also das ging erstmal über qualitative Interviews. Und ich hatte dann, wir hatten uns dann in der Gruppe überlegt, wer geht wohin, wer macht was. Und für mich war dann irgendwie klar, New Orleans, Hurricane Katrina ist noch nicht so lange her. Ich gehe da Interviews machen, und das fand dann statt, war wahnsinnig intensiv, sehr spannend. Das war 2009, also 4 Jahre nach dem Hurricane. Und es wurde da mal für mich als Historikerin relativ rasch klar im Nachhinein, dass ich allein mit Interviews jetzt nicht wahnsinnig viel reißen kann. Das ist halt auch in der Disziplin so, auch weil Oral History und Interviewstudien durchaus auch noch kritisch gesehen werden, und musste mir dann überlegen, was mache ich jetzt mit dieser Fragestellung, mit dieser Katastrophenerinnerungsfrage, kann ich das historisch irgendwie machen, funktioniert das? Und es wurde relativ rasch klar, dass wenn man einfach nach Erinnerungen an Ereignisse, wenn man sich darum kümmert oder das in Quellen anschaut, dann ist das extrem redundant, weil immer wieder dasselbe erzählt wird, nämlich dass es die schlimmste Katastrophe seit Menschengedenken war. Und deswegen musste ich dann meine Fragestellung etwas anpassen und drehen und bin dabei dann eben wirklich auch, hab mich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Was wussten die Menschen eigentlich am Anfang, als sie da an diesen Ort kamen, schon über Hurricanes, und war denen das Risiko klar? Und insofern kam das dann zu dieser Adaptionsfrage. Also wie hat sich diese Gesellschaft über die lange Zeit an diesem risikoreichen Ort, an diese Situation angepasst?
Und die Adaption verwendest du ja nach der Definition von dem sogenannten Intergovernmental Panel on Climate Change. Was ist denn dieses IPCC?
Ja, das IPCC ist eben eine Expertenvereinigung, ein Expertengremium. Das wurde in den 1980er Jahren gegründet, im Zusammenhang eben mit der Frage nach dem menschgemachten Klimawandel und wo eben auch dann ein ständiges Wissenschaftlergremium immer wieder diese Berichte, diese Sachstandsberichte rausgibt und eben zum Stand der Dinge, der Situation dann auch Aussagen macht. Und dabei ist eben die Frage eben nach Adaption an den menschgemachten Klimawandel oder eben Mitigation. Das sind sozusagen die zwei Perspektiven. Beide sind wichtig. Und die Definition von Adaption des IPCC ist sozusagen so ein bisschen zu einer Benchmark-Definition gekommen. Adaption ist ja ein Begriff, der in ganz unterschiedlichen Kontexten verwendet wird und in der Klimawissenschaft eben auch, und auch da schwirren relativ unterschiedliche oder so leicht changierende Definitionen herum. Und ich habe mir dann die Definition des IPCC vorgenommen und habe sie aber etwas abgewandelt. Also ich betrachte sie sehr kritisch, weil sie ein zweidimensionales Verständnis von menschlichem Handeln eigentlich hat und so ein bisschen Rational Choice Theorie basiert ist. Und das funktioniert halt für historische Forschung und ich würde auch sagen für gegenwartsbezogene Forschung nicht so richtig. Und habe dann in einem ersten Schritt in dem Buch versucht, das so ein bisschen aufzudröseln und zu gucken, wie muss man das eigentlich angehen, wenn man eben mit der langen Zeitdauer oder eben historisch daran geht.
Was würdest du sagen, was ist Adaption? Kann man das mit Anpassung übersetzen?
Ja, das übersetzt man mit Anpassung, ist, auch wenn man jetzt wieder von der Begriffsgeschichte ausgeht, auch durchaus natürlich nicht unkontrovers, ist eigentlich ein Begriff, der aus der Biologie kommt. Und auch wenn man historisch noch weiter zurückgeht, durchaus auch seine Vergangenheit in den Tropen und auch in Argumentationsdiskursen für Sklaverei hat. Also der Präadaptiertheit von gewissen Menschengruppen an gewisse Klimata und deshalb Eignung für Plantagenarbeit in den Tropen. Durchaus historische Diskurse, die relativ weit zurückgehen, 18. bis 17. Jahrhundert. Und insofern muss man auch das natürlich reflektieren. Das ist wichtig und finde ich auch gerade für die Klimaforschung in der Gegenwart wichtig, dass sie das auch irgendwie mitschneidet. Aber es geht eben eigentlich darum, wie passen sich Gesellschaften soziokulturell, und hier geht es eben nicht um Biologismus, sondern wirklich auch kulturell an solche Situationen an.
New Orleans wurde ja, wenn ich da richtig liege, 1718 gegründet, und jetzt verwundert es mich so ein bisschen, dass das IPCC, da ist ja der Begriff Climate Change im Titel mit drin. Wussten die Leute damals um den Klimawandel? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, also man muss natürlich jetzt auch nochmal den menschgemachten Klimawandel etwas historisieren. Erkennbar ist der in zum Beispiel Eisbohrkernen oder ja vor allem da mit steigenden CO2-Werten, vor allem ab den 1850er Jahren. Und
was ist denn da passiert?
Wir haben die Industrialisierung, und das ist sichtbar in Eisbohrkernen, dass ab spätestens dem Zeitpunkt sozusagen da die CO2-Werte auch vor allem, also die Moleküle anders sind. Also man kann industrielles CO2 von anderem CO2, also natürlichen CO2 sozusagen, was es immer auch schon in der Atmosphäre gegeben hat, kann man unterscheiden. Das ist auch für alle Klimaskeptiker sozusagen ein Argument, wie man sagen kann, doch, man kann das eben ganz klar belegen. Also eins, es gibt viele andere Argumente natürlich, die das auch noch untermalen. Das ist klar, der Klimawandel ist menschgemacht. Und es gibt natürlich natürliche Klimavariabilität. Und die ist auch für Zeitgenossen in früheren Zeiten erkennbar und spürbar natürlich, weil vormoderne Gesellschaften sehr viel stärker von der Landwirtschaft abhängen direkt. Ja, wir tun das heute schon auch immer noch, aber da ist es natürlich nochmal anders, und auch leichte Klimaschwankungen können dann schon sehr schnell zu Versorgungsengpässen, Hungersnöten etc. führen. Und insofern ist das auch etwas, was natürlich sehr, sehr gut beobachtet wird historisch.
Jetzt frage ich mal ganz direkt, also wie kann man sich das vorstellen? 1718 haben sich da die ersten Menschen quasi angesiedelt im heutigen oder dann später, ich weiß nicht, hieß es damals schon New Orleans?
Relativ schnell, ja. Also, aber man muss vielleicht jetzt nochmal sagen, das sind die Franzosen, die da hingehen. Und das ist im Zusammenhang vor allem auch mit der schon bestehenden französischen Kolonie in Nordamerika. Und dem Pelzhandel. Man möchte einen Warmwasserhafen haben sozusagen für diesen Pelzhandel, sodass man rund ums Jahr diese sehr lukrativen Pelze quasi dann auch nach Europa transportieren kann, was im Norden nicht gegeben ist. Und deswegen ist das eine strategische Idee und da wird dann erstmal ein Stützpunkt postiert und damit beginnt eigentlich diese Kolonie in Louisiana und sie beginnt in Mobile. Also das ist Mobile, Alabama heute und dann der zweite Standort ist Biloxi. Das heißt, also das beginnt um 1699, 1700 und New Orleans ist dann die dritte Stadt und wird dann auch zur Hauptstadt gekürt 1718.
Und dann merken die Menschen, die dann da leben und Handel betreiben, dass es irgendwie mit dem Wetter da ein bisschen besondere Bedingungen hat. Nämlich, dass da irgendwie immer wieder schlimme Stürme und Überflutungen und sowas ja auf New Orleans zukommen. Und darum geht es ja eigentlich in dem Buch dann sicherlich, dass du dann bis heute eigentlich beobachtest, wie die Leute damit umgegangen sind. Weil anscheinend kam es ja nicht in Frage, dass man einfach gesagt hat, okay, wir hauen mal hier ab, weil das Gebiet, das ist uns nicht gut gesonnen oder so. Und da schreibst du, dass geografische, politische und ökonomische Gründe eine Rolle spielen.
Auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal zum Wissen, zum Vorwissen. Man muss immer auf dem Schirm haben, wie nahe die Golfküste und dann auch New Orleans, vor allem im Verlauf der Geschichte, wie nah das an der Karibik dran ist. Die Karibik ist zu dem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahrhunderten sind da Kolonien der Franzosen, der Engländer und der Spanier. Und deswegen besteht sozusagen auch da schon ein Wissen aus der Karibik darum, dass zumindest in der Karibik, auf den karibischen Inseln, diese Stürme passieren können. Mhm. Man ist aber natürlich vom Wetterwissen her noch nicht so weit, dass man jetzt, wie wir das heute wissen, und wir wissen das, weil wir Satelliten haben und alle möglichen Technologien, die uns das erläutern und zeigen, dass man schon wissen kann, dass diese Stürme sich auf einem Pfad voranbewegen. Und deswegen, die Franzosen, wie gesagt, wussten natürlich durch ihre große Zuckerkolonie in Saint-Domingue, also was heute Haiti ist, dass da Hurricanes passieren, aber eben nicht unbedingt, dass das deshalb auch an der Golfküste passiert. Und was man aus den Quellen lesen kann, ist, dass es eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der indigenen Bevölkerung der Golfregion gab. Also die Franzosen haben sich da durchaus auch leiten lassen von indigenen Führern und die ihnen auch die Region gezeigt haben, ihnen auch gezeigt haben, wo es trockene Stellen in diesem sehr sumpfigen Gebiet gibt, auf dem man möglicherweise siedeln könnten. Indigene Bevölkerung haben selber da nicht gesiedelt, sondern nur gejagt, was ein interessanter Faktor ist. Also denen war das eigentlich schon selbst zu risikoreich. Und für die Franzosen war wirklich einfach der ökonomische Gesichtspunkt wichtig und dass das eben auch ein Stützpunkt ist, der in diese Karibik so ein bisschen reinragt. Die Handelswege mussten dann auch sozusagen an dem untersten Rand des Mississippi-Deltas, wo man auch nochmal einen Fort aufgebaut hatte, vorbei. Das war auch nochmal so lukrativ. Also es gab ganz viele strategisch wirtschaftliche und dann eben auch in dieser Geografie, dieser Delta-Geografie gelegene Gesichtspunkte, die das ausgemacht haben, dass man dann gesagt hat, wir bauen diese Stadt dahin.
Und wir bleiben eben auch da.
Wir bleiben auch da. Und natürlich ist auch das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil aus der heutigen Sicht fragt man sich ja eben, wie kann denn das sein? Natürlich denken die Zeitgenossen nicht darüber nach, dass es in 200 oder 300 Jahren mal ein paar hunderttausend Menschen sein werden in dieser Stadt und haben das French Quarter, so heißt es heute, das heißt die Urstadt, auf dem natürlichen Damm, den das Flusssediment aufwirft, wenn der Fluss über die Ufer tritt und das quasi immer wieder passiert, ist das wie so eine natürliche Aufhäufung, die immer trocken bleibt. Das ist auch heute noch so. Und das war eben ein Hinweis aus der indigenen Bevölkerung hier. Das ist der sichere Ort und da hat man das hingebaut. Und erst mit der Zeit und der Bevölkerungszunahme und Entwicklung bewegt sich das Ganze in diese Senke dahinter und in diese Kuhle hinein. Und das ist heute, die Stadt liegt eigentlich in der Schüssel zwischen dem Mississippi und dem Lake Pontchartrain im Norden. Also zwischen zwei Wasserkörpern. Und wo man eben heute auch denken würde, Himmel, wie kann das sein? Das kann man doch nicht machen. Und das ist eigentlich wirklich etwas, worüber dann natürlich nicht nachgedacht wurde, so nach dem Motto, was machen wir in 200 Jahren?
Was waren so die verheerendsten Unglücke im 18. und 19. Jahrhundert?
Es gibt im 18. Jahrhundert mehrere Hurricane-Saisons, in denen sogenannte Back-to-Back-Hurricanes, also hintereinander mehrere die Stadt treffen oder zumindest die in der Nähe der Stadt auftreffen und dann doppelt solche Impacts die Stadt treffen und das Umland und das eben zum Beispiel dann die Ernten auch sehr, sehr betrifft. Das heißt, man kann dann auch erstmal keinen Profit nach Frankreich liefern, was auch schon mal schwierig ist, weil man ja andauernd argumentieren muss, dass es eigentlich eine profitable Kolonie ist und dass man das erhalten soll. Und das andere ist natürlich einfach für die Lokalbevölkerung, dass es eben zu zumindest Mangel an Nahrungsmitteln, manchmal auch zu Hungersnöten und dann zu Inflation führt. Also das ist nicht anders als in Europa in der Zeit, aber es ist halt dann extrem und mehrfach mit solchen Ereignissen.
Und die Stadt wächst trotzdem weiter?
Die Stadt wächst trotzdem weiter. Sie tut das sehr langsam. Das El Niño-Phänomen spielt eine große Rolle auch für den Golf von Mexiko und für die Formierung von Hurricanes. Und La Niña, das ist eigentlich die im Pazifik, die Kaltphase, wärmt sozusagen oder macht dann im Atlantik und vor allem im Golf sehr gute, in Anführungszeichen, Konditionen dafür, dass sich eben solche Hurricanes formieren können. Und deshalb finden die da gehäuft statt und dann ist es auch sehr trocken dazu. Und dann haben wir eine Kombination aus mehrfachen Hurricanes in einer Saison und einem Stadtbrand in New Orleans. Also das ist 1793. Und danach ist die Bevölkerung am Boden und man kann dann eben aus den Stadtratsdokumenten lesen, dass auch eine größere Gruppe von Bürgern wegziehen wollen. Das ist eben dann, was sich Katastrophenmigration nennt. Und in dieser Situation, in dieser Kolonialsituation natürlich ein Problem ist, weil wenn da wichtige Menschen, Bürger und auch Landwirtschaft betreibende Personen wegziehen, dann ist das halt ökonomisch auch ein Problem. Und das sind so die Probleme des 18. Jahrhunderts.
Ja, wir haben jetzt schon über die Gründe gesprochen, weswegen es irgendwie für die Leute sinnvoll war, da zu bleiben, trotz dieser Unglücke. Das waren aber vor allem jetzt geografische und ökonomische Gründe. Um 1815 rum gab es auch so einen politischen Grund. Da wurde nämlich irgendwas anders in dieser Kolonie. Die wurde nämlich von den Amerikanern übernommen.
Genau, das kommt ein bisschen früher noch. Das ist der Louisiana Purchase, nennt sich das so schön. Das ist eine sehr bewegte Phase um die Jahrhundertwende, wo die Spanier erstmal 1800 das erstmal an die Franzosen zurückgeben und Napoleon möchte eigentlich erstmal gerne Louisiana doch nochmal zu so einer Art ja, Rohstofflager für Saint-Domingue machen, was gerade die haitianische Revolution erlebt. Napoleon denkt noch, er könnte die Insel, diese sehr lukrative Zuckerkolonie, wieder von den aufständischen, versklavten und sich befreienden Afrikanern zurückgewinnen, kann er aber nicht, er verliert es. Und also die Revolution ist erfolgreich und deswegen ist dann auch Louisiana irgendwie für ihn nicht mehr nützlich und er verkauft es an die Amerikaner. Und dann gibt es, dass es 1803 ist, dieser Wechsel und dann wird diese immer noch sehr stark frankophon geprägte Kolonie an Amerika verkauft.
Ja, wie gehen die Amerikaner damit der Stadt um?
Ja, das ist erstmal eine sehr, auch eigentlich halbkoloniale Situation weiterhin fast. Also und das, da wehren sich die New Orleanser auch dann dagegen, weil sie natürlich sich freuen, jetzt in die Republik zu kommen aus einer kolonialen Situation und aber natürlich auch den Anspruch haben, sofort als Bürger wahrgenommen zu werden, während die Amerikaner erstmal das als Gefahr empfinden. Erstmal kriegen sie ein Riesenterritorium, das hatten sie eigentlich gar nicht so geplant. Und dann sind da diese merkwürdigen Spanisch und Französisch sprechenden Menschen drin, die sie alle als Foreign und Frenchmen wahrnehmen. Erst 1812, nachdem sie ihre Loyalität auch im Krieg 1812 gegen die Briten auf der Seite der Amerikaner gezeigt haben und gezeigt haben, dass sie da jetzt eben nicht irgendwie überlaufen oder so und Einfallstor werden für wieder irgendwie französische Angriffe oder so. Das sind die größten Ängste natürlich der Amerikaner. Das werden sie aufgenommen als vollwertiger Staat.
Und neben den Gründen zu bleiben, die Bevölkerung passt sich ja eben an. Was sind denn jetzt konkrete Maßnahmen, die du da beobachtet hast? Mhm. Werden da irgendwie höhere Mauern gebaut oder sichere Häuser oder also was wie kann man sich das konkret vorstellen?
Also was man beobachten kann von wirklich ganz zu Beginn und was man eben vielleicht auch nochmal sagen muss, wenn man den Fokus ist rein auf Hurricanes legt, dann geht man an der Realität dieser Stadt und auch dieser Geografie vorbei, weil natürlich der Mississippi ein Riesenfaktor ist und eigentlich Hochwasser vom Fluss her fast das häufigere und ein jährliches Phänomen sind. Das heißt, das ist auch das, was die Franzosen als erstes sehen, was sie natürlich auch aus Frankreich kennen. Da gibt es eine lange Dammbautradition, die eben importiert wird dann an den Mississippi, was eben ganz auch ein sehr interessantes Phänomen ist, was ich auch mitbehandle in dem Buch. Also dieser Technologietransfer in eigentlich, wo an der Oberfläche gedacht wird, ja, kennen wir, machen wir so wie auch zu Hause und fangen an, sehr früh schon Dämme zu bauen. Und das ist auch andauernd ein Thema in der Korrespondenz und auch die Qualität der Dämme, vor allem oberhalb der Stadt, weil das dann die Plantagenbesitzer bearbeiten. Also jeder bearbeitet sozusagen, muss seinen Damm auf seinem Grundstück selber instand halten. Und weil das in sehr unterschiedlicher Qualität gemacht wird, führt das andauernd zu Problemen. Und deswegen kann man da sehr viel drüber lesen. Und das Interessante ist eben, dass diese Art von Dammbau eigentlich dann dazu führt, dass man eigentlich dann fast jährlich höhere Hochwasser hat. Man muss die Dämme wieder erhöhen, das Wasser steigt weiter. Also da kann nicht mehr diese natürliche Situation mit dem über die Ufer treten, funktioniert da nicht mehr. Und das heißt, man muss eigentlich andauernd die Dämme anpassen und höher bauen. Und das Phänomen gibt es eben auch schon, ist aus Frankreich schon bekannt. Da gibt es dann die Ideen mit, dass man einen Durchbruch machen muss. Das ist dann für Anlieger irgendwie immer nicht schön, weil dann meistens die Felder überflutet werden und man ganz viel verliert dabei und so weiter. Also dieser ganze Prozess ist auch eine dieser Longue-Durée-Perspektiven in dem Buch, der bis in die Gegenwart herein, also bis ins 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert eine Rolle spielt. Und dann auch unter dem Thema oder dem Stichwort Levees Only. Also das ist eben, genau, gibt es um das große Hochwasser von 1927 einen Streit. Was machen wir denn jetzt? Machen wir solche Dammeinschnitte, damit das Wasser abfließen kann oder nicht? In der Forschung wurde bisher so ein bisschen gesagt, amerikanische Situation und amerikanisches Problem. Und ich konnte in dem Buch halt auch so ein bisschen zeigen, nee, eigentlich haben das die Franzosen importiert.
Also die Dämme quasi.
Diese Art von Dammbau und die Art von Problematik, das ist eines dieser Pfadabhängigkeiten von solchen Großbauprojekten, von Dammprojekten. Wenn man die einmal so gebaut hat, dann ist es sehr schwer, das wieder irgendwie anders zu machen.
Gibt es neben Dämmen noch was anderes, was die Menschen gemacht haben?
Das ist eben das Problem bei Wind. Man kann da nicht viel machen. Und das Schlimmere eigentlich ist auch eben wirklich das Wasser. Und das heißt, die Dämme, die am Fluss gegen die Flusshochwasser gebaut werden, sind eigentlich auch Schutz gegen die Hochwasser, die beim Sturm passieren. Da treibt der Sturm sozusagen eine Welle aus dem Meer. Storm Surge heißt das auf Englisch. Den Fluss hoch, dreht die Richtung des Flusses um und kann dann eben auch zu Hochwasser führen oder über die Ufer treten. Des Flusses. Und eigentlich ist das ganz lang das Einzige. Ich habe mich eben auch gewundert, gibt es irgendwelche Anpassungen bei Baumaterialien oder so? Das kommt kaum vor. Es wird auch nicht darüber gesprochen. Wir haben auch heute immer noch die Situation, dass es unglaublich viele Holzhäuser gibt und wenig Stein. Das hat auch wieder mit der Geografie zu tun. In dem Flussdelta kriegt man, also vor allem wenn wir jetzt auf die frühe Zeit zurückgehen, wo man nicht irgendwo schnell Steine herholen konnte, ist das, was halt da ist, sind diese Sumpfeichen und dann wird halt daraus gebaut. Und ja, und später, also wenn wir einen Sprung machen ins 20. Jahrhundert, die ersten Hurricane Protection Levees, wie das so schön heißt, die kommen nach Hurricane Betsy und das ist 1965.
Ich habe mich das auch schon oft gefragt, warum man nach diesen Katastrophen im Fernsehen immer sieht, dass die Häuser ja eigentlich, ja, also irgendwie bei dem leichtesten Windstoß schon scheinbar umkippen, weil die ja eben aus Holz gebaut sind. Aber ist nicht eben genau das vielleicht auch eine Maßnahme, dass man denkt, man will sich jetzt quasi nichts Teures, Aufwendiges bauen, sondern eben etwas, was man leicht wieder aufbauen kann?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, so bewusst ist das nicht. Ich glaube, es hat sehr viel stärker einfach auch mit dem Vermögen der Menschen zu tun. Also was kann ich mir halt leisten? Und dann natürlich mit einem Katastrophenhilfssystem, was erlaubt, dass man immer wieder auf die gleiche, relativ gleiche Weise am gleichen Ort aufbaut. Also es gibt halt nicht wirklich eine Zonierung, wie ich das zum Beispiel aus der Schweiz oder auch aus Deutschland kenne, wo vielleicht dann in Risikogebieten wirklich auch gesagt wird, hier kann nicht gebaut werden. Und das ist in den USA nicht so. Und es gibt diese Versicherungssituation, wie gesagt, die halt dann auch gewisse Schäden limitiert und trotzdem springt auch der Staat immer wieder ein und erlaubt halt dann doch, dass wieder an dem Ort aufgebaut wird.
Wie könnte man jetzt pointiert sagen oder was hast du rausgefunden? Warum bleiben die Leute da und was ist eigentlich mit New Orleans heute? Weil 2005, da war eben dieser sehr schlimme Hurricane Katrina. Also zwei Fragen eigentlich. Was ist so dein Ergebnis und wie geht's New Orleans eigentlich heute, also 14 Jahre später?
Es gibt nicht eine Kontinuität der Anpassung vor allem. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das nochmal zu betonen, weil gerade Definition des IPCC eben mit dieser Challenge and Response, also wenn Adaption heißt sozusagen, dass sich Menschen ihnen helfende Möglichkeiten, dass sie das ausnützen und eben zur Verbesserung sozusagen dann eben verändern. Und das heißt, es ist eigentlich, ich habe das jetzt nur etwas bruchstückhaft übersetzt, aber die Grundidee, die sozusagen hinter dieser Definition liegt, ist eine von Verbesserung. Und das hat eigentlich in sich deswegen schon fast so eine Art von Teleologie und Fortschrittsglauben, den man eben mitreflektieren muss, sonst schreibt man eine Fortschrittsgeschichte, die halt so nicht existiert. Und das konnte ich halt über diese lange Zeit. Und deswegen ist es auch interessant, Katastrophen, vor allem solche wie Hurricanes, die jetzt nicht jedes Jahr passieren, über die lange Zeitdauer zu untersuchen, weil man sehen kann, wie eben, und da kommt die Erinnerung wieder rein, gerade wenn es längere Abstände gibt, eben so eine Art von Vorbereitetsein, Preparedness auch wieder zurückgeht, dass Dinge vergessen werden, dass die Leute wieder bequem werden und sich auf die Technologien verlassen. Also man kann daran eben zeigen, es gibt wie so eine Art Auf und Ab, es sind Wellenbewegungen, es kommt auch auf das politische Regime an, was gerade da ist und wie das agiert. Und das, denke ich, ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Wie geht es New Orleans heute? Es ist weißer geworden. Gentrifizierter geworden. Es sind sehr viele Afroamerikaner zwangsevakuiert, die mussten aus der Stadt rausgebracht werden und wurden in alle Himmelsrichtungen, in alle möglichen Staaten verlegt, erstmal notfallmäßig. Viele von den Menschen mussten dann relativ lange ausharren, weil sie auch zum Teil die Mittel nicht hatten, ihre Häuser wieder aufzubauen. Das sind Situationen, wo Familien Häuser besitzen und weiter vererben und erben, aber eigentlich gar nicht selber sozusagen die Mittel hatten, sich das Haus zu leisten. Das heißt, das Haus ist der einzige Besitz, der da ist. Und wenn das weg ist, dann ist es halt sehr, sehr schwer, wieder gleichwertig irgendwo zurückzukehren und das wieder aufzubauen. Das war eins der Hauptprobleme. Deswegen sind eben ganz viele Familien und gerade eben auch afroamerikanische Familien aus dem Lower Ninth Ward, das ist eben auch ein Hauptteil von Afroamerikanern bewohnter Stadtteil, sind dann an den Orten geblieben, an die es sie verstreut hat. Und sind nicht zurückgekommen. Und diese Gebiete, die sozusagen dann in Anführungszeichen frei waren, wurden in vielen Momenten eben von weißen Amerikanern aufgekauft. Und deswegen hat man so ein bisschen diese Verschiebung. Und das ist auch natürlich sehr kontrovers. Natürlich wurde die Frage nach dem Wiederaufbau, die wurde gestellt, die wurde sehr kontrovers aufgenommen, natürlich, von der Stadtbevölkerung vor allem. Und es bleibt weiterhin natürlich auch ein Thema, weil bei jetzt weiter sich entwickelndem anthropogenem Klimawandel mit steigenden Meeresspiegeln in dieser sehr, sehr flach gelegenen Landschaft, die auch noch absinkt. Also diese Marschlandschaft, weil sie diese schwere, in Anführungszeichen schwere Stadt trägt, sinkt, der Boden sinkt und der Meeresspiegel steigt. Das heißt also, es gibt einfach eine limitierte Zeit, wie lange diese Stadt dann auch sein wird.
Ich habe noch eine richtige Historikerfrage quasi. Ich musste bei dem Buch auch ein anderes Buch denken, was ein bisschen älter ist. Und du hast es auch schon so ein bisschen angeteased quasi mit einem Begriff, der Longue Durée, das mir in meinem Studium begegnet, nämlich von Fernand Braudel. Das heißt, das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipp II. Und es geht da eben um das Mittelmeergebiet und auch um das Wetter. Gibt es da Parallelen zwischen deiner Forschung und dieser ja sehr klassischen Forschung von Fernand Braudel?
Ja, insofern als natürlich Braudel auch so einer der Vorväter der Klima- und Umweltgeschichte ist, also der Annalschule. Und da würde ich sagen, war auch mein Magistervater Christian Pfister an der Uni Bern in dieser Linie sozusagen, also hat auch sehr stark aus diesem Ansatz heraus selber geforscht und gelehrt, und das ist irgendwo auch so ein bisschen das, was ich mitbekommen habe, und insofern würde ich da die Parallelen setzen, ja.
Er betrachtet ja genau wie du die Longue Durée, hast du jetzt auch schon gesagt, dass man quasi, was ist das? Kannst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären?
Ja, also es gibt die Einteilung in die Longue Durée, das heißt eben wirklich, dass man über mehrere Jahrhunderte sich ganz langsame Bewegungen anschaut, die eben häufig auch in der Umwelt dann auch passieren, geografisch auf einer wirklich sehr langteiligen, langwelligen Ebene. Es gibt die Moyenne Durée, wo man eher auf Dekaden schaut und auf dann gesellschaftlich sei es Kriege oder einfach Prozesse, die über sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken und dann die Courte-Durée, wo halt wirklich ganz kurze Events wirklich auf einem Jahreslevel oder so sich betrachtet werden. Das ist die Einteilung.
Gut, dass du nochmal uns die Longue Durée erklärt hast. Sagt dir das
denn
auch?
Ich hoffe, ich habe es so auf dem Schirm.
Kanntest du die Longue Durée, Rebecca?
Den Begriff kenne ich natürlich. Baudel.
Ich kann auch nicht gut Französisch.
Ich hatte Leistungskurs, aber egal.
Ich saß mal im Seminar, da hat jemand ein Referat gehalten über eben Brodel und der hat immer Braudel gesagt.
Ja genau, ich kenne auch viele Leute, die Braudel sagen tatsächlich, ganz komisch.
Das klingt so ein bisschen nach bayerischer Hochzeit.
Levi Strauss, sagen ja auch viele Leute, aber gut. Du machst natürlich auch noch andere Sachen und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen. Du hast schon kurz gesagt, du bist beim KWI so in diese spezielle Richtung gekommen, aber so allgemein, wie bist du überhaupt dahin gekommen, dich dafür zu interessieren? Auch so ein bisschen Katastrophen, desaströse Ereignisse, historische Klimaforschung nenne ich das jetzt mal. Und was machst du sonst doch so?
Also zur Umwelt- und Katastrophengeschichte bin ich eben effektiv über die Uni Bern gekommen und über ein Seminar von Christian Pfister. Das war, ich kann es sogar noch lokalisieren, das war 2003. Es war ein Seminar, was ausgewiesen war als dreistündiges und da dachte man schon, ja, da muss man wirklich hinwollen. Und es hieß eben, ich glaube auch sogar Katastrophenerinnerungen und irgendwie hörte sich das total spannend an und es hat sich dann auch als ganz, ganz tolles und eben sozusagen Startschuss-Seminar irgendwie in dieses Thema, in dieses Feld für mich erwiesen. Das ist hängen geblieben. Daraus hat sich die DIS entwickelt. Daraus hat sich vorher auch noch eine Magisterarbeit entwickelt, in der es eben auch um Rückversicherungen und Katastrophen geht. Das Versicherungsthema ist mir dann eben auch so ein bisschen noch erhalten geblieben für die DIS. Das ist also so ein Feld, was jetzt gerade nicht mega aktiv ist, aber was trotzdem auch immer noch mitschwingt. Und ansonsten bin ich jetzt mit dem Fokus jetzt für das zweite Buch oder Habil stärker in der Karibik und weiter zurück in der Geschichte. Also ich beginne wirklich eigentlich mit dem europäischen Kontakt und gehe bis zur Haitianischen Revolution, fokussiere auf Haiti und wenn ich es schaffe, auch noch auf Jamaika. Soll eine vergleichende Studie werden, in der es eigentlich einfach um Mensch-Umwelt-Transformation auf diesen Inseln geht, mit einem starken Fokus auf Agrikultur, also landwirtschaftliche Praktiken und mit welchen Ideen die Spanier in die Karibik kommen, also mit welchen Ideen von Natur und von was kann ich jetzt hier anbauen, wie sieht das aus und was dann eben sozusagen passiert. Man merkt ja dann ganz rasch, dass irgendwie Weizen nicht funktioniert in den Tropen und was passiert, dann nimmt man auch indigenes Wissen auf. Wiederum, wie kommen zum Beispiel auch dann afrikanische Praktiken mit dazu und also wie passen sich die Spanier an diese neue Situation an, wie verändert die neue Situation auch ihre Praktiken? Das ist so der große Fokus, das ist das eine. Und das andere, was eher nochmal auch aus dem DIS-Umfeld mitkam, ist eine Kooperation mit zwei Kollegen aus England, George Adamson und Matt Hannaford, mit denen ich eben jetzt vor kurzem auch einen Artikel publiziert hatte, wo es einfach auch darum geht zu sagen, was kann eben historische Forschung für diese Klimaanpassungsforschung, die eher präsentistisch gegenwartsbezogen forscht und wo wir zu dritt, aber es gibt auch weitere Leute, die sich in dem Feld bewegen, auch halt alle immer finden, das muss irgendwie noch stärker mit einer Zeitperspektive auch angeschaut werden. Und das war sozusagen die Idee dabei. Und mit den beiden werde ich wahrscheinlich auch weiterhin noch an Themen zu Katastrophen und historischen Perspektiven auf Adaption forschen.
In diesem Aufsatz habt ihr ja quasi als These so aufgestellt, dass der Blick quasi auf die vergangenen Zeiten auch helfen, so soziale Prozesse und die Entwicklung einfach besser zu verstehen. Kannst du da vielleicht irgendwie so ein konkretes Beispiel für nennen?
Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man eben, wenn man solche Situationen und seien es also eben kurze solche Katastrophen-Events, Blickpunkte oder längere Prozesse, wenn man sich das anschaut, die Vielschichtigkeit zu sehen, also die und die Verflochtenheit der verschiedenen Ebenen, der politischen, der sozialen Schichtung. Verwundbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema, also soziale Verwundbarkeit. Mhm. Und wie lange sich solche Prozesse eben auch über die Zeit entwickeln und was das danach für das Vorbereitetsein und für die Resilienz, also auch das rasch wieder zum Normalzustand oder zu so einer Art Normalzustand zurückkehren, was das für einen Einfluss hat. Und das, würde ich sagen, ist für uns alle, ohne jetzt irgendwie tief in irgendwelche Detailgeschichten reinzugehen, ist das halt der Hauptpunkt, weil häufig, wenn in der Gegenwart, in der Klimaadaptionsforschung darüber nachgedacht wird, wie man jetzt in der Zukunft irgendwie XY lösen soll, sind es eben relativ einfache Ideen, die gesellschaftlich eben auch sehr viele Aspekte solches Gewachsensein von Strukturen und eben auch Bevölkerungsgruppen, die halt auch unterschiedlich verwundbar sind, ausblenden. Und das und dann eben auch seien es politische Konstellationen oder politisch und wirtschaftliche Konstellationen, die eben ganz spezifische Problemsettings machen und dann so eine Katastrophe verschärfen können. Man kann das wie eine Art Reißbrett sozusagen sehen, aber historisch halt eben wirklich in einer Mehrdimensionalität. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, also fast so ein bisschen szenarienartig und sieht halt auch unterschiedliche solche Situationen. Und wir drei untersuchen eben auch unterschiedliche Weltregionen. George untersucht Indien, Matt Afrika und ich eben jetzt die Südstaaten und Karibik. Und das ist eben immer wieder interessant, auch da zu gucken, wie unterschiedlich dann ein ähnliches Event oder eine ähnliche Katastrophe in Anführungszeichen, dann was das für unterschiedliche Situationen doch generiert.
Da schließt sich mir gerade eine Frage an. Du hast ja auch vorhin schon angesprochen, dass die Menschen ja auch irgendwie über einen gewissen Zeitraum einfach vergessen, was passiert ist und wie schlimm das war. Also natürlich nicht vergessen im Sinne von das Ereignis vergessen, sondern das, was da dranhängt. Und aktuell gibt es ja irgendwie eine starke Bewegung in Deutschland und in anderen Ländern auch, die sich eben mit dem Klimawandel beschäftigt. Also die Fridays for Future, also die Schülerbewegung, Schülerinnenbewegung und auch die Scientists for Future, die aber in der Politik ja gar nicht, also nicht so einen großen Anklang finden momentan noch. Kann man das denn auch irgendwie so erklären, dass die Politiker oder nicht nur Politiker und Politikerinnen, sondern Menschen an sich diese Relevanz gar nicht so begreifen, weil die Ereignisse eben noch nicht eingetreten sind oder irgendwie oder sowas in der Vergangenheit gar nicht erfahrbar wurde?
Eigentlich möchte man ja nicht sagen, dass wir nicht mit dem Wissen, was wir haben, sinnvoll und umsichtig handeln können. Es scheint aber, und das muss ich pessimistischerweise aus der Katastrophenforschung sagen, doch immer so zu sein, dass großräumige Veränderungen leider immer erst nach der Katastrophe passieren. Und Katastrophen eben auch ein Window of Opportunity sind, um Dinge zu ändern, politisch, infrastrukturell etc. Und das macht einen nicht unbedingt hoffnungsvoll. Jetzt aber mit der Bewegung kann man sagen, das ist ja eigentlich, also der Klimawandel findet schon statt. Das hätte noch viel früher eigentlich, hätten wir so aktiv werden müssen, waren wir nicht. Da haben die Schülerinnen und Studentinnen und Studenten eben auch recht, indem sie sagen, dass das ein Vorwurf ist, dass man nicht früher schon sich bewegt hat. Wenn das jetzt wirklich weiter diese Dynamik entfaltet, die es gerade hat und entfalten kann, und ich hoffe das sehr und unterstütze das selber auch, fühle mich Scientist for Future sehr verbunden, also war auch unter dem Stichwort auf einer Demo mal mit dabei und engagiere mich auch weiter in der Richtung. Dann kann man hoffen, dass die Dinge vielleicht jetzt anders Fahrt aufnehmen. Es ist aber natürlich einfach auch, und das merkt man ja genau daran, wie vertrackt und auch verstockt irgendwo die Situation ist, wie schwierig das ist, politisch sinnvolle Maßnahmen einzuleiten. Heißt Wicked Problems, also Probleme, die eben nicht mit einer Lösung gemacht sind. Sondern sobald wie man an einer Ecke dreht, passt an der anderen Seite nicht mehr. Und das wird ein schwieriger Prozess sein, aber wir müssen was tun. Das ist auch irgendwie klar. Also man kann nicht deshalb nichts tun.
Und das Schlimme finde ich ja auch immer, du hast ja von diesem Window of Opportunity nach der Katastrophe quasi gesprochen. Und wir wissen ja eigentlich jetzt sehr deutlich, dass wir jetzt gerade eben dieses Fenster haben, bevor es eben zur endgültigen Katastrophe kommt. Und das ist halt einfach so frustrierend mit anzusehen, wenn man dann irgendwie merkt, okay, das ist jetzt, ne, das haben irgendwie alle, sagen alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da gibt es auch wirklich eigentlich außer irgendwie ein paar verrückte Menschen niemanden, der wirklich sagt, das wird nicht kommen. Da hoffe ich eben auch, dass tatsächlich dann auch so solche Forschungsbewegungen mal zeigen können. Klar, es ist normal, dass man wieder so Dinge verlernt und dass man wieder normal weiterlebt und jetzt nicht irgendwie auch in New Orleans nicht jede Woche irgendeine Klimakatastrophen-Awareness-Woche ist. Jedenfalls, genau, das finde ich so ein bisschen schade einfach und würde halt hoffen, dass solche, wie du es so schön dargestellt hast mit dem Reißbrett, was aber mehrere Dimensionen hat, dass man dann irgendwie auch mal wieder schaut, so was war denn eigentlich auf den anderen Ebenen, Zeitebenen vielleicht los?
Das ist eigentlich, also New Orleans hat gerade die Möglichkeit, nochmal, also ich hoffe nicht die Möglichkeit, es ist im Moment formiert sich im Golf vor der Küste Louisianas ein tropischer Sturm, Barry. und ist vorhergesagt, dass er heute oder morgen sich in einen Hurricane transformiert. Die Vermutungen sind jetzt, dass es nicht so schlimm werden soll wie Hurricane Katrina. Insofern alles gut, aber oder eben auch nicht, weil jetzt andere Konstellationen da sind, die das auch schon schwierig machen können. Und da könnte man jetzt genau sagen, das ist jetzt so eine Situation. Und die Frage ist dann auch, ist die Stadt jetzt besser vorbereitet? Und ich glaube, in einigen Teilen ist sie das. Bei der Bevölkerung müsste man dann wieder gucken. Weil auch die hat ja jetzt, wie gesagt, schon wieder sich neu durchmischt. Das ist natürlich auch immer ein Problem, wenn neue Leute zuziehen, die sich nicht auskennen mit dieser Art von Phänomenen und dann auch irgendwie sich nicht richtig verhalten. Zudem gibt es immer die Problematik des Warnens. Ja, also man natürlich muss die Regierung eher so warnen, dass die Leute sich auch das verstehen, es ist eine Gefahr und sich in Sicherheit bringen als zu wenig. Und dann passiert halt was wirklich Schlimmes und dann sind auch die Vorwürfe da. Und das ist jetzt gerade so die Situation und von wegen Katastrophenerinnerung, es ist, also zumindest habe ich das in meinen Interviews schon nach 4 Jahren von den Leuten gehört, dass sie sagen, eigentlich wollen wir nur wieder in die Normalität zurück, man möchte das vergessen. Das ist, war furchtbar, das war eine sehr, sehr traumatische Erfahrung für ganz viele Leute in unterschiedlichen Konstellationen. Das ist ja ein sehr menschliches Moment und das ist genau mit eins der Probleme. Wenn dann nicht direkt sofort sozusagen im Rhythmus wieder was Neues passiert, was eben quasi wie so eine Art, okay, Dauervorbereitetheit auslöst, dann ist das wirklich eher sowas, wo die Leute sagen, ich steck das weg und dann kommt eben das, was man eine Katastrophenlücke nennt, kann dann relativ rasch passieren.
Was mir auch hängen geblieben ist von diesem Aufsatz eben, das Thema Machtstrukturen, also worüber, um wieder so ein bisschen den Bogen zu finden zum aktuellen Thema, ist ja immer die Frage, was ist gerade das politische Regime, wie geht man damit um, wie forciert betrachtet man solche Realitäten und macht irgendwas daraus und handelt dann oder eben nicht. Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend, dass man sich das ja auch gar nicht bewusst macht, was eigentlich daran hängt, also wie an den entscheidenden Positionen eben Menschen sitzen und sich daran auch so ein bisschen letztendlich entscheidet, wie weiterhin damit umgegangen wird.
Ja, sehr. Also ich meine, wenn wir uns jetzt auch die Trump-Administration anschauen, wir haben alle mitbekommen, wie die Sache mit Puerto Rico gelaufen ist oder nicht gelaufen ist. Das gilt sowohl für die politische Situation mit den Machtstrukturen, wie natürlich auch grundsätzlich fürs Wissen und auch die Wissensgesellschaft, was ja auch nochmal so ein bisschen eine Rolle spielt in dieser ganzen Klima. Adaptionsforschung, die sehr eng irgendwo auch verbandelt ist mit Entwicklungspolitik ein Stück weit noch oder zumindest gibt es dann auch immer recht schnell so diese Perspektive, ja, Klimawandel passiert eigentlich vor allem oder betrifft vor allem den globalen Süden, was nicht völlig falsch ist. Gleichzeitig sehen wir hier ja auch schon die Auswirkungen und wir wissen eben auch, um vielleicht auch nochmal auf, was du vorhin gesagt hast, zurückzukommen, er passiert ja auch schon. Also es ist auch klar, es ist nicht etwas, was in der Zukunft dann vielleicht irgendwann kommt, sondern es passieren alle möglichen Kipppunkte, Veränderungen schon viel, viel schneller, als sogar konservativ denkende Wissenschaftler das bisher vorhergesagt haben. Und dann ist eben aber doch die Situation so, dass halt auch hier die Wissensstrukturen schon sehr stark durch den globalen Norden geprägt sind und auch die Untersuchungen und man dann eben so ein bisschen aufpassen muss, dass dann nicht der globale Norden dem globalen Süden sagt, wie er sich anpassen muss. Und man dann auch wieder so in semikoloniale Strukturen aus diesem Wissenskontext herauskommt. Und deswegen ist das auch nochmal ein Punkt, den wir in dem Paper machen, wie wichtig es ist dann, wenn solche Forschung gemacht wird, dass das sehr gut durchmischte Teams sind und eben alle Perspektiven aufgenommen werden.
Ich habe jetzt gerade nochmal über den Begriff der Katastrophenlücke nachgedacht und mache jetzt eigentlich einen kleinen Themensprung. Und zwar frage ich mich gerade, ob man das jetzt nicht nur auf die Phänomene, die du untersuchst, also auf, sage ich mal, Stürme und Klimafragen beziehen kann, sondern eben auch auf Kriege und Krisen, also Wirtschaftskrisen oder eben, ja, eben Krieg. Denn ich musste da irgendwie, ich habe letztens einen Film gesehen im Kino, der neue von Peter Jackson, diese Dokumentation über den Ersten Weltkrieg, They Shall Not Grow Old. Und auch Erich Maria Remarque erzählt ja die gleiche Geschichte, dass eben die Leute vor Abend des Ersten Weltkrieges oder als dann eben der Krieg ausgebrochen ist, begeistert in den Krieg gezogen sind, was sich ja sicherlich ein bisschen geändert hat, als der Zweite Weltkrieg dann begonnen hat. Kann man diesen Begriff auch darauf beziehen? Macht das Sinn oder ist das von mir irgendwie falsch interpretiert?
Ja, kann man. Es gibt eine enge Beziehung zwischen Naturkatastrophen und Krieg als Katastrophe. Auch insofern, dass das in der Wahrnehmung von Menschen, also natürlich gibt es auch große Unterschiede, aber dennoch werden solche Ereignisse, gerade auch eben, wenn man mit Menschen spricht, sehr häufig verglichen mit Krieg. Also ich hatte das mehrfach relativ häufig in den Interviews zu Hurricane Katrina, dass die Leute gesagt haben, es hat hier ausgesehen wie in einer Kriegszone. Und natürlich ist das nochmal etwas anderes, wenn man Gewalt von Menschen erfährt und wirklich Krieg ist. Das ist nochmal anders traumatisierend. Und dennoch gibt es einfach nur schon mal auf der Ebene sozusagen die Verbindung. Und es gibt eben schon die Verbindung mit der Erinnerung und eben dieser Frage von Erfahrung und eben vorbereitet sein. Und aus der Katastrophenforschung ist die gängige Meinung und These, dass es eben ungefähr die Halbwertszeit von Katastrophenerinnerungen ungefähr eine Generation ist.
Also 25 Jahre.
Oder? Ja, 30 so. Mhm. Ja, genau. Und das hat natürlich Implikationen. Und das ist sowohl für jetzt Naturkatastrophen, die auf längeren Skalen sich ereignen, also Erdbeben ist zum Beispiel eins der besten Beispiele, wenn das nicht andauernd stattfindet, sondern halt alle paar hundert Jahre, dann ist das jedes Mal neu, ja, für die Gesellschaft, die das trifft. Und insofern würde ich schon sagen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen mit beim Krieg, aber ist das natürlich schon auch wieder sowas, wo ich sagen würde, vielleicht auch in der Gegenwart man sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen muss. Also es hört sich blöd an, weil natürlich ist es wunderbar, wenn man lange Friedenszeiten hat und gleichzeitig geht eben die Erinnerung, auch die gesellschaftliche Erinnerung an, wie schlimm war das und was bedeutet das, geht verloren. Und das hat natürlich etwas dann auch eine Auswirkung darauf, wie kriegsfreudig dann frische Generationen, die nicht mehr Großeltern hatten, die ihnen erzählen konnte, wie es war, irgendwie sich auf dem Dach zu verstecken oder im Liftschacht oder wie es war an der Front. Und ja, also da würde ich schon auch eine Verbindung sehen.
Ja, das ist wirklich genau der Punkt, den wir uns eben auch gefragt haben, als wir uns ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet haben, was man eben wirklich auch nochmal aus dieser historischen, in deinem Fall natürlich jetzt vor allem Klimaadaptionsforschung, aber generell eben aus der Geschichte quasi lernen kann. Die Frage hatten wir ja auch schon mal in unserer Folge 0. Und da merkt man ja immer wieder, es gibt einfach super viele Punkte, an denen es einfach wichtig ist, eben die Erinnerung, dieses sich wieder das bewusst machen, was nicht heißt, dass man natürlich ständig sich mit der Katastrophe befassen muss und Angst haben muss, dass jetzt morgen ein Krieg ausbricht oder Klimanotstand und so weiter. In Bielefeld gerade beschlossen übrigens. Aktueller Fun-Fact zwischendurch. Also man merkt, da ist viel in Bewegung und ich finde es einfach super spannend, was du machst und sehr wichtig, was du machst. Schon mal vielen Dank, dass du da warst. Danke. Aber wir haben natürlich noch eine Frage.
Ja, wir haben noch unsere mittlerweile berühmt-berüchtigte letzte Frage. Was hast du denn zuletzt gelesen?
Ich lese gerade The Energy of Nations von Jeremy Leggett. Und das ist ein Buch, also ich lese das, habe das jetzt vor allem auch im Zusammenhang mit meinem Seminar gelesen, wo es um Energiegeschichte geht, was halt auch ein wichtiges Thema ist, sozusagen zu gucken, wie verändern sich Energieregime über die Zeit und wie auch sozusagen über die Longue Durée wiederum, sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir heute sind. Und auch hier wieder, wie vielschichtig sind diese Prozesse, die dazugehören. Und Jeremy Leggett in seinem The Energy of Nations macht, das ist ein sehr gegenwartsbezogenes Buch, guckt halt wirklich so auf die letzten 20, 30 Jahre der Energieregimeentwicklung und auch der Ölpreis- und Ölindustrieentwicklung und im Zusammenspiel mit auch der Krise 2008. Und es ist ein unheimlich spannendes Buch und auch, also gerade jetzt für die Gegenwart finde ich es auch sehr hilfreich, um nochmal so ein bisschen die Situation zu verstehen.
Also kannst du das empfehlen?
Ja.
Kannst du sonst sowas empfehlen, was du für deine Forschung als sehr gewinnbringend erachtet hast? Wenn man sich quasi weiter informieren will, worüber wir heute gesprochen haben.
Und vielleicht vor allem mit Blick darauf, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht ganz so eingelesen sind wie du.
Okay. Oh Gott. Es gibt ganz tolle Bücher, die stärker, also weiter historisch zurückschauen. Zum Beispiel jetzt in meinem Feld in der Karibik. Es gibt von John McNeill Mosquito Empires. Das ist eine Umweltgeschichte sozusagen der Karibik aus Perspektive der Moskitos, die einen sehr großen Einfluss hatten, auf ob Kriege verloren wurden, über das Gelbfieber. Das ist ein sehr schönes Buch mit einer sehr, sehr originellen historischen Perspektive. Den IPCC-Bericht. Es ist schwer lesbar, aber ja, ich glaube, muss man sich zwischendurch mal anschauen, wenn man irgendwie auch wissen möchte, wo steht die Forschung gerade. Es gibt diese wunderbaren Summaries for Policymakers, dann kann man das Ganze abkürzen. Und ansonsten natürlich auch die Bücher von Emmanuel Leroy Ladurie, ein auch wunderbarer Name. Er ist auch ein Schüler von Baudel. Und ist sozusagen so richtig eigentlich der erste Pionier, Urvater auch der Klimageschichte und hat Klimageschichte seit dem Jahrtausend geschrieben. Also viele seiner Bücher sind leider auch immer noch nicht übersetzt, dann auf Französisch. Es gibt einige, die jetzt auf Englisch schon zu lesen sind. Also das für die für die Historiker, vor allem auch für die vormoderne Historiker, sicher spannend. Ja, ich mache jetzt nicht weiter, sonst komme ich so ins Reden und gebe euch die Leseliste, nicht nur ein Buch.
Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall. Die Bücher werden wir mal verlinken oder die Texte. Ja, schön, dass du bei uns warst. Und die Folge strahlen wir ja erst in ein paar Wochen aus. Das heißt, wir wissen dann auch genau, was mit Hurricane Barry eigentlich passiert ist.
Genau, ja. Genau. Wir halten die Daumen, dass es nichts Schlimmes wird.
Ja, das tun wir ja. Ja, dann vielen Dank.
Danke auch. Danke fürs Fragen.
So, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Wir hatten ja über Hurricane Barry gesprochen. Der hat sich nämlich während der Aufzeichnung unserer Folge angekündigt und jetzt im August wissen wir mehr. Jetzt sind wir quasi in der Zukunft und können beruhigt sagen, dass Hurricane Barry ja im Vergleich zu Katrina zum Beispiel nur ein Hurricane der Stufe 1 war. Also eigentlich fast noch ein Sturm und kein Hurricane. Was ich bei Wikipedia jetzt lesen konnte, ist, dass, glaube ich, keine Menschen zu Schaden kamen. Jedenfalls gab es keine Todesopfer zu beklagen, was ja eigentlich in dem Sinne eine positive Nachricht ist. Andererseits gab es Gesamtschäden in Höhe von 600 Millionen Dollar. Das ist aber auch im Vergleich zu den 108 Milliarden Dollar von Hurricane Katrina natürlich eine ganz andere Summe.
Und er hat auch nicht wirklich New Orleans getroffen. Und auch da merkt man mal wieder so ein bisschen, worum es im Gespräch auch ging, dass häufig der Hurricane irgendwie das interessantere Ergebnis ist, aber letztendlich das Hochwasser vor allem den Schaden verursacht letztlich.
Zum Schluss noch ein kleiner Fun Fact. Hurricane Barry war nicht der erste Hurricane, der auf Louisiana getroffen ist oder auf dieses ganze Gebiet. Es gab nämlich noch Vorgänger. Das waren Bob 1979, Danny 1997 und Cindy im Jahr 2005.
Und zusammen ergibt das doch eigentlich so eine schöne Namenskonstellation für eine 80s Band. Nur Katrina passt irgendwie dann wieder nicht so gut rein.
Genau, ja, jetzt sind wir auch noch ja, dem Ruf gerecht geworden, den wir in den letzten Folgen aufgebaut haben, immer so uns an einem Witz pro Folge zu versuchen. Naja, in diesem Sinne, ja, hoffentlich hat euch unsere Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.